Herzlich willkommen zu E-Commerce Decoded, dem Podcast, in dem E-Commerce Insider die Hüllen fallen lassen und entschlüsseln, was es auf dem Weg zum Erfolg wirklich braucht. Von AppScale.
Wie transformiert man eigentlich einen Einzelhändler, der seit 137 Jahren in Familienhand ist, ins 21. Jahrhundert? Es ist eine mega spannende Frage, die wir in dieser Folge von E-Commerce Decoded beantworten konnten. Und dafür kam niemand Geringeres vorbei als Arthur Wagner. Arthur Wagner ist seit knapp einem Jahr Chief Digital Officer bei Braun Büffel, einem der ja, wahrscheinlich renommiertesten deutschen Lederhersteller, die heute immer noch in Deutschland produzieren. Es ist ein extrem spannendes Gespräch geworden. Es geht um Transformation, es geht darum, Psychologie anzuwenden, es geht darum, Leute abzuholen, Leute zum Gehen von neuen Wegen zu motivieren. Es ist einfach ein sehr, sehr spannendes Gespräch geworden, weil diese Transformationen einfach ebenso besonders sind. Und bei einem Unternehmen, was einfach schon seit 137 Jahren in Deutschland sitzt, ist es halt einfach nochmal was ganz anderes. Deswegen freut es uns sehr, dass das geklappt hat. Ich will auch gar nicht viel Zeit stehlen. Ich würde sagen, wir gehen rein in die Folge. Viel Spaß dabei.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge E-Commerce Decoded, heute mit dem Arthur von Braun Büffel. Freut mich, dass du da bist. Hi.
Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Servus.
Arthur, herzlich willkommen in Köln, aka Crack City. Wie war die Anreise? Wie hast du es hier geschafft?
Tiefenentspannt. Ich bin im Auto gekommen. Ich hatte knapp 2,5 Stunden Fahrt. War wunderbar. Hatte natürlich dadurch ein bisschen Zeit, Podcasts zu hören. Ja, hat Sinn ergeben. Und entspannt. Ich bin ja häufig in Köln gewesen, irgendwie beruflich. Und von daher...
Freut uns auf jeden Fall sehr, dass das heute geklappt hat, weil wir heute endlich mal wieder so ein bisschen so die Chance haben, das Thema so unternehmerische Transformation und sozusagen Restrukturierung auch so ein bisschen einzufangen. Von einem nicht ganz unbekannten Unternehmen in Deutschland, würde ich sagen. Also ich glaube, fast jeder hat irgendwie so ein Bild von seinem Opa mit irgendeiner durchgelatschten Ledertasche irgendwie im Kopf, die man immer im Kopf hat. Du kommst von Braun Büffel. Stell dich vielleicht gerne einfach selber kurz einmal vor, was du bei Braun Büffel machst, und vielleicht kannst du auch einen kleinen Scope geben, wie groß das Unternehmen ist.
Sehr, sehr gerne. Ja, ich bin der Arthur, ich bin 36 Jahre alt, Vater von zwei wundervollen Söhnen, mache irgendwie mein Leben lang schon E-Commerce beruflich, oder damals hat man es vielleicht noch nicht so genannt, aber es hat damit tatsächlich angefangen. Ich bin CDO bei Braun Büffel, seit gut einem Jahr, ein bisschen drüber, kenne das Unternehmen aber schon deutlich, deutlich länger. Und Braun Büffel ist jetzt knapp unter 50 Leute groß. Meint man häufig gar nicht. Also viele denken, wir sind viel größer, sind wir aber nicht. Wir sind ein familiengeführtes, inhabergeführtes Unternehmen, vierte Generation inzwischen. Und genau das, was du sagst, ist immer so eigentlich der Standardspruch, wenn ich irgendwo auf einer Bühne stehe und wieder irgendeinen Quatsch von mir geben darf. Und ich frage dann irgendwie so, hey, wer kennt Braun Büffel? Und dann gehen die ganzen Hände hoch. Mein Vater hat eine Börse von euch. Ja, das ist der Satz, den ich nicht mehr hören kann. Aber das bin ich, das sind wir.
Das heißt, so gesehen, vielleicht gibt es noch irgendwen, der es vielleicht nicht kennt. Was für Produkte gibt es genau bei Braun Büffel? Vielleicht zu sagen, was ist sozusagen der USP der ganzen Dinger?
Genau, also wir stellen im Endeffekt Lederwaren her. In großen Teilen Kleinlederwaren, also Geldbörsen, Gürtel, aber auch relativ viel Taschen, Rucksäcke, Reisetaschen, Damentaschen, Shopper. Und dann gibt es noch so ein paar komplementäre Produkte wie irgendwie eine Home-Living-Kollektion oder Handschuhe. Und der USP ist tatsächlich, wir sind die Letzten, die in Deutschland herstellen. Also wir haben zwei Produktionsstandorte, einen in Kieren, wo die Zentrale sitzt, der andere in Offenbach. Und während alle anderen irgendwie die Deutschland-Produktion halt runtergefahren haben, was auch schwierig ist, also der Beruf ist einfach in Deutschland am Aussterben, haben wir im Endeffekt noch einen zweiten Produktionsstandort eröffnet. Und ich glaube, Haupt-USP ist tatsächlich das Qualitätsversprechen, denn bei uns kriegt man einen lebenslangen Reparaturservice. Also bei uns kommen jeden Tag irgendwie Produkte rein, die sind 40, 50, 60 Jahre zum Teil, wo dann ein Zettelchen ist, hey, das hat mein Papa gehört, das hat mein Opa gehört, der ist verstorben, ich möchte da irgendwie in Erinnerung behalten, ich möchte das erben. Und dann schicken die das ein und wir reparieren es tatsächlich. Und das ist, glaube ich, so das Qualitätsversprechen weg von Wegwerfgesellschaft oder ich kaufe mir irgendwie für 9,99 eine Börse und wenn sie halt ein halbes Jahr später verfranztes Fuck it, da haben wir halt einen anderen Anspruch ans Produkt.
Finde ich gut. Wenn man sich jetzt so ein bisschen so, ja, ist ja schon ein sehr emotionales Thema. Also ich glaube, die Transformation war wahrscheinlich auch sehr emotional, bevor wir vielleicht sozusagen auch einfach, ja, so ein bisschen chronologisch, du bist jetzt seit knapp anderthalb Jahren da, ne?
Ein knappes Jahr.
Ja, über so ein knappes Jahr, bevor wir sozusagen sprechen, was alles in diesem Jahr passiert ist und was du vielleicht auch vorgefunden hast. Lass uns vielleicht ganz vorne ein bisschen anfangen, auch ein bisschen so deine Vita so ein bisschen einfangen, weil du hast es gerade eben schon selber irgendwie so schön gesagt. Du bist schon im E-Commerce gewesen, da wurde es noch gar nicht E-Commerce genannt. Was war vielleicht einfach so der erste Touchpoint von dir selber, so mit E-Commerce oder Marketing? Wann war das und in was für einem Umfang?
Das war 2005 tatsächlich. Da hab
2005?
Ich mir, ja, also ich habe fast zwei Dekaden. 2005 war das.
Da war ich sechs.
Scheiße. Ich fühle mich normal nie alt, gell? Aber ja, danke.
Da hat Marvin schon einen B-Test geschrieben.
Genau. Welche Fanpost ist besser, ja. Nee, Spaß beiseite. Ich habe damals eine Ausbildung gemacht zum Informatikkaufmann bei der BASF. Und ich fand das total geil, weil auf der einen Seite, ich war halt immer schon IT-begeistert und Nerd. Ich bin aus der ehemaligen UdSSR nach Deutschland migriert so und ich war relativ viel alleine. Meine Eltern waren sehr viel unterwegs, sie waren nicht viel zu Hause und damit das Kind beschäftigt ist, hatte ich halt irgendwie mit meinem fünften Lebensjahr eine Amiga. So, und ich habe eigentlich schneller Englisch gelernt als Deutsch, das war total geil. Und Computer haben mich eigentlich immer begleitet und mir war klar, ich muss irgendwas mit Computern machen, zeitgleich wollte ich aber nicht der klassische Systemelektroniker werden. Und dann gab es diesen Ausbildungsberuf Informatikkaufmann, fand ich total gut, habe ich gemacht. Und wirklich in meinem allerersten Jahr, ihr müsst euch das vorstellen, da gab es ja so Blockunterricht im Endeffekt. Du warst 6 Wochen in der Berufsschule, 6 Wochen im Betrieb. Und als ich im Betrieb war, war ich in einer Abteilung, die war dafür verantwortlich für das Intranet. Ja, die hatte irgendwie das BASF-Intranet gemacht. Und die haben eine Seite bauen wollen, damit die Telefone bei der IT nicht immer klingeln, wenn nämlich Toner nachbestellt werden für die Drucker. Also haben die eine super simple Seite gebaut und haben einfach gesagt, okay, du gibst deine Abteilung ein, du gibst deinen Standort ein und bestellst dir deine Toner für deinen Drucker und das war super simpel und das war eigentlich E-Commerce. Ja,
damals aber schon Highlife wahrscheinlich.
Das war damals total wild. Ja. Es gab zwar damals auch schon so ein Amazon oder sowas, aber das halt irgendwie zu machen und das war meine erste Aufgabe. Und ich saß halt wirklich da und habe ganz stupide HTML gecodet. Und nach 3 Jahren Ausbildung war mir dann klar, okay, auf keinen Fall Konzern. Das war für mich der Horror schlechthin. Kam ich überhaupt nicht mit klar, so irgendwie werteseitig. Und ich habe auch verstanden, ich liebe Codes. Ich finde Codes voll geil, aber ich will sie nicht selbst schreiben. Ich möchte darüber reden, ich möchte analysieren, ich möchte irgendwie auch so dieses tatsächlich Kaufmännische dahin haben. Und so hat eigentlich alles begonnen.
Du bist dann ja sozusagen, wenn man sozusagen ein bisschen fast forward geht, warst du ja am Ende so gesehen eher auf der Agenturseite, ne? Also das ist ja eigentlich immer ganz lustig, wenn es dann Leute irgendwie aus einer Agentur rausschaffen. Die Agentur, die hält einen eigentlich ja auch immer sehr lange und du warst ja auch am Ende in hohen Positionen. Die letzten beiden Positionen waren ja bei Factfinder und ich glaube, spricht man es richtig aus, Y1.
Genau.
Vielleicht kurz noch ein Scope dazu. Was hast du da gemacht? Wie kamst du dann dazu? Sind, glaube ich, auch zwei sehr spannende Agenturen. Oder zwei, das eine ist ja eher eine Softwarelösung, genau. Aber trotzdem sehr, sehr spannend.
Es hat eigentlich bei Factfinder damit begonnen, dass ich wirklich über Netzwerken Kontakt, ich war mal Factfinder-Kunde. So kam eigentlich der Connect hin. Und die haben damals einen Customer Excellence Manager, hieß das, glaube ich, als es begonnen hat. Am Endeffekt warst du nichts anderes als ein Systemcoach. Du bist zum Kunden gefahren, hast 8 Stunden lang eine Schulung auf das Tool gemacht. Und ich bin in diese Abteilung rein, da gab es 2 ältere Herren, die haben das auch schon Ewigkeiten gemacht. Und ich habe dann irgendwann die Frage gestellt, wenn ich 8 Stunden doch beim Kunden bin und den auf meine Software coache, die modular aufgebaut ist und keiner hat alles, warum nutze ich das nicht als Upsell? Und die fanden das total schrecklich, weil nein, wir sind mehr Lehrer, als dass wir irgendwie Consultants sind. Und dann bin ich zum Vertriebsleiter gegangen, habe gesagt, ich habe eine Idee, hier ist mein Pitch. Und er hat gesagt, okay, cool, probier das. So, und long story short, im Endeffekt habe ich mich dann da so ein bisschen durch, bin halt praktisch von diesem Coach, wurde ich Senior Consultant, der allererste Consultant in dem Unternehmen überhaupt. Und habe am Ende dann auch eine Consulting-Abteilung aufgebaut und geleitet. Und wir sind dann halt irgendwie von, ich glaube, Monatsumsatz hatten wir vielleicht 2000 Euro in dem Bereich, was war wirklich eigentlich ein Customer Service am Ende des Tages und keine Cash Cow, sind wir halt dann hoch auf, ja, knapp 500.000 Umsatz damit, wo einfach wirklich Stunden verkauft.
Im Monat oder?
Kommt ein bisschen drauf an, wie man es zusammenrechnet, ja. Also wo willst du es verorten? Denn ein Upsell, weil ich rede jetzt mal nur von verkauften Stunden, tatsächlich. Wenn du alles zusammennimmst, war es eine andere Summe. Und damals habe ich dann im Endeffekt auch so eine gläserne Decke erreicht. Ja, also es ging nicht mehr weiter. Ich habe direkt an die Geschäftsführung praktisch berichtet. Und zu der Zeit ist auch mein erstes Kind geboren. Und muss ich heute sagen, so einer der wenigen Sachen in meinem Leben, die ich bereue, ist, ich habe praktisch das erste Lebensjahr von meinem Großen nicht mitbekommen. Ich hab alles über WhatsApp-Videos gehabt. Ne? Ich war montags bis freitags beim Kunden. So, und sein erster Schritt, sein erstes Wort, alles waren irgendwie WhatsApp-Videos. Und das hat mich halt irgendwo auch ein bisschen gebrochen, sage ich ganz ehrlich. Und als dann klar war, es kommt ein zweites Kind, habe ich gesagt, okay, ich muss was ändern. Ich muss da jetzt irgendwie das, was mir Spaß macht, trotzdem mitnehmen können, aber ich muss mehr für die Familie da sein. Und wie der Zufall so will, diese ganzen Gedanken kamen da durch. Und ich habe bei Factfinder einen externen Mitarbeiter kennengelernt, den Patrick Scher, das ist der Gründer der Y1. Super enger Freund heute von mir, spielt mit mir jeden Freitag D&D zum Beispiel. Und Der kam dann, hat mich dann irgendwann besucht in meinem Wohnort und hat gesagt, du, ich habe da eine geile Idee, ich gründe da was. Also wir werden mehrere Agenturen irgendwie verschmelzen und eine Y1 Digital AG daraus machen. Und so wurde ich tatsächlich Y1 Mitarbeiter Nummer 1. Also obwohl es halt in den Agenturen die Mitarbeiter gab, ich war so der Erste, der neu dazugekommen ist. Und da habe ich dann im Endeffekt auch das Consulting oder das Key Account Management, wie man es nehmen möchte, im Endeffekt geleitet, ein Team drumherum aufgebaut. Und ja, hatte da viele wunderbare Kunden, habe immer sehr, sehr viele tolle Kunden beraten dürfen, auch zu Factfinder-Zeiten. Die hatten ja eine unglaubliche Marktdurchdringung. Also ich war halt irgendwie montags bei Deichmann, dienstags bei Obi, mittwochs bei Footlocker so, und du redest immer mit Executive-Ebene. Und ja, einer der ganz, ganz, ganz tollen Kunden, die ich aber dann bei der Y1 hatte, war Braunbüffel. Und so kam der Connect. Ja. Und da habe ich dann halt im Endeffekt, ich kenne Braunbüffel schon viel länger, als dass ich da jetzt ein Jahr arbeite. Ich habe gut 1,5 Jahre wirklich leitend dort beraten. Und man könnte sagen, ich war so ein externer Interim Head of E-Commerce, weil ich habe das Team dort aufgebaut, also wirklich mit der Inhaberin, was für ein Profil brauchen wir, was für Leute brauchen wir in Workshops. Und ich war mit in den HR-Calls praktisch als Dienstleistung. Also ich habe dann wirklich Stunden verkauft, indem ich gesagt habe, okay, ich screene deine Kandidaten, ob die überhaupt was können. Und dann war halt irgendwann ein Vertrauensverhältnis da. Und dann hat sie einen sehr, 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 sehr schlauen Move gemacht, weil ich hatte 2 Kinder, wir haben im Eigentum gewohnt. Und mir war klar, du kannst diesen Job nicht machen remote. Das funktioniert nicht. Du musst.
Also jetzt den CDO bei Braunbüffel.
Genau, das wird nicht funktionieren. Und sie hat dann, als das Team aufgebaut war, hat sie praktisch auch einen Head of E-Commerce gesucht. Und auch da gab es ein paar Calls, war kein passender Kandidat dabei im Endeffekt. Und natürlich stand dann so ein bisschen im Raum, wäre doch irgendwie geiler, statt 2 Tage die Woche, 5 Tage die Woche zusammenzuarbeiten. Und für mich war da aber so eine Hemmschwelle irgendwo auch. Ja. Weil mein direkter Vorgesetzter einer meiner besten Kumpels ist. Und B, will ich jetzt wirklich umziehen mit 2 Kindern, mit Frau, mit Eigentum? Irgendwo, boah, willst du das wirklich tun? Und ja, die Christiane Brunk hat einen sehr guten Move gemacht. Die hat meine Frau und mich zur Weihnachtsfeier eingeladen. 2022 war das. Und ihr kennt das so, ihr kommt selbst ein bisschen aus der Branche. Wie lange bist du in einem Job im E-Commerce? Also Leute, die 3, 4, 5 Jahre in einem Job sind, da sagst du schon, boah, ist das lang. Und wir gehen auf diese Weihnachtsfeier und es beginnt halt wirklich damit, dass die vorne steht und Urkunden verteilt an die Mitarbeiter. 35 Jahre, 40 Jahre Betriebszugehörigkeit. Und das war so krass und die hat jeden irgendwie umarmt. Das war so menschlich, es war so werteorientiert. Ich bin ein sehr werteorientierter Mensch. Und das hat sich so, wie soll ich sagen, so wertschätzend angefühlt, was da passiert. Und natürlich hat sie meine Frau direkt neben sich gesetzt am Tisch. Natürlich gab es dann irgendwie 1, 2, 3 Glas Wein an dem Abend. Und wir laufen praktisch.
Vielleicht auch mehr?
Ich will mich in Schweigen. Und wir sind dann praktisch von der Location ins Hotel gelaufen, meine Frau und ich. Und sie sagt zu mir, da musst du hin. Das musst du machen. Und es war halt kurz vor Weihnachten.
Ich glaube, es hat ja auch eh nichts mehr zu entscheiden.
Ja, dann war halt vorbei, was soll ich sagen? Wer
das
erzählt?
War der schlaue Move, den du meintest, ne?
Das ist dann sofort vorbei, wenn die Frau das sagt. Ja. Und so kam eins zum anderen. Wir haben irgendwie Weihnachten verbracht, hatten eine schöne Zeit. Und Anfang Januar haben wir dann gequatscht. Und ich gesagt, okay, pass auf, das kann funktionieren. Wir wären bereit und wir gehen auch all in, weil halbe Sachen machen wir nicht. Also wir ziehen wirklich die knapp 300 Kilometer irgendwie um. Wirklich mit der ganzen Fam. Aber dann müssen wir ein Konzept haben. Und dann müssen wir uns auch irgendwie committen auf den Weg, den wir gehen. Und wir haben uns sehr viel Zeit genommen, sehr viele Telefonate, sehr viele Gespräche. Und als wir dann da klar waren und dann auch klar war, okay, es ist eigentlich nicht Head of E-Commerce, sondern wir reden wirklich über CDO, weil heute nicht nur das Digitalteam unter mir hängt, sondern halt auch angrenzende Bereiche, die einfach die direkte Schnittstelle sind dazu. Habe gesagt, okay, wir machen das. Und dann ging alles ganz schnell. Also wir haben wirklich irgendwie an einem Tag gesagt, okay, machen wir. Und 2 Tage später haben wir uns Häuser angeguckt in Kirn mit einem Makler und haben halt irgendwie geschaut. Fun Fact am Rande, wir hatten es vorhin kurz im Vorgespräch darüber. Und ich bin dann zu meinen Eltern gegangen, weil wir wirklich ein sehr enges Verhältnis haben.
Das ist wirklich eine tolle Geschichte.
Und habe dann halt irgendwie gesagt, so, wir müssen euch heute darüber informieren, wir ziehen weg. Wir ziehen 300 Kilometer weg. Warum? Wie, ihr zieht weg? Ich sage, wir ziehen in die Pfalz. So, ich habe ein Jobangebot, ich will das machen, wir ziehen um. Und mein Vater, Rentner, ja, richtig, richtig, sitzt da, sagt er, nö, das machst du nicht. Das machst du nicht, sagt er. Du nimmst mir meine Enkel nicht weg, wir kommen mit. So, End von der Geschichte, wir sind zu 6 nach Kirn gezogen, haben da 2 Häuser irgendwie jetzt. Meine Eltern wohnen dort, wir wohnen dort. Luftlinie 300 Meter. Und ja, 6 neue Steuerzahler für die Stadt Kirn.
Stark. Frag nicht, was für welche.
Einwohnerzahl um 5% gestiegen.
Ungefähr, ja.
Also kurz als Background, da wohnen 9000 Leute in Kirn.
Ja, irgendwie so in dem Dreh,
ja. Ja, das ist schon verrückt. Du hast jetzt gerade schon auch so gesagt, dass ihr lange sozusagen Pläne irgendwie geschmiedet habt, was genau sozusagen die Roadmap ist, was man umsetzt. Ich glaube aber ganz ehrlich, wenn man dann wahrscheinlich den ersten Tag da reinläuft, dann sieht man wahrscheinlich Dinge oder man findet irgendwie noch mal was anderes vor wahrscheinlich, als man es jetzt wahrscheinlich geplant hatte. Was war das vielleicht so ein bisschen, also einfach, damit, dass wir vielleicht so ein bisschen auch so die Transition einfach einfangen können. Was war sozusagen damals Status Quo und wo sind wir vielleicht sozusagen jetzt heute? Was war das erstmal für ein Unternehmen, was du da überhaupt vorgefunden hast? Das kann ich mir sehr spannend vorstellen, weil du hast es selber auch mal in einem anderen Podcast hast du gesagt und auf einmal war ich ein Startup in einem Traditionsunternehmen.
Ja.
Das sagt ja schon, dass das ja irgendwie, das muss ja grundlegend irgendwie anders oder ganz besonders gewesen sein.
Ja, total. Also ich glaube, unser großes Glück war, dass keiner die Katze im Sack gekauft hat. Dadurch, dass ich das Unternehmen schon eine Weile beraten habe, hatte ich einen relativ guten Einblick. Und ja, im Endeffekt trifft es das. Ihr müsst euch vorstellen, Bronn-Büffel hat jetzt letzte Woche 137-Jähriges gefeiert. Ja, und das Unternehmen kommt ganz klassisch aus dem Fachhandel. Man hat nie Endkundengeschäft gemacht, 130 Jahre lang. Und irgendwann hat man dann gemerkt, hoch, vielleicht sollte man mal, wäre das nicht clever. Und 2018 hat es angefangen, glaube ich. Wobei man das gar nicht wirklich E-Com nennen kann, sondern es war halt mal so, okay, es gibt eine Seite, da kann man bestellen und da reden wir von irgendwie, der Werkstudent hat wirklich die 2 Bestellungen am Tag selbst zur Post gefahren, weil DHL gar nicht vorbeikommen musste. Ja? Und das haben wir jetzt radikal skaliert für unsere Verhältnisse. Ja? Und das war im Endeffekt auch so dieser Transformationsprozess. Wir hatten sehr großes Glück, muss man heute sagen. Knapp eine Woche in den ersten Lockdown von Corona rein gab es den Relaunch, den damals schon so die Y1 eigentlich verantwortet hat als Agentur. Und der hat Bronn-Büffel gerettet. Punkt, Fakt. Weil wenn du natürlich nur an Fachhandel verkaufst und du bist 2 Jahre lang praktisch tot und kriegst deine Ware nicht weg und deine Lager sind voll, Katastrophe. Und da hat es eigentlich wirklich damit ja, die Situation gerettet, dass es halt einen Webshop gab. Und man hat verstanden, wir müssen da mehr machen, wir wollen da mehr machen. Das hat seine Vorteile und vor allem hast du einen elementaren Punkt, du bist am Endkunden dran. Du lässt dich nicht mehr, sag ich mal, im Blindflug diktieren von deinen B2B-Händlern. Das klingt jetzt ein bisschen böse und überspitzt, aber im Endeffekt klar, wenn dein Händler deine einzige Verkaufsmöglichkeit ist und der dir sagt, hey, ich brauche dieses Produkt, ne? Ja, der hat halt einfach die Macht. Und jetzt unterwerfen wir uns eigentlich dem Endkunden. Und das ist mit einer der Hauptcommitments, die wir hatten. Wir haben nicht gesagt, boah, wir werden jetzt die Hardcore-D2C-Brand. Aber wir haben gesagt, wir fokussieren uns auf den Endkunden, weil dann profitieren eigentlich alle. Der Endkunde profitiert, der Fachhändler profitiert und wir als Brand profitieren auch. Und das haben wir im Endeffekt gemacht. Und jetzt sind wir so bei dem Punkt, dass man sagen kann, ja, gut, ein Drittel unseres Jahresumsatzes läuft tatsächlich im Endkundengeschäft und steigt. Ja.
Wie hat man denn dann vielleicht so ein bisschen so, also ich stelle mir das irgendwie so mega schwer vor. Also man merkt, du bist so ein sehr enthusiastischer Mensch. Ich glaube, du siehst immer eher sozusagen die Möglichkeit als das Problem. Wie fängt man dann vielleicht bei so einem, also klar, ihr hattet dann irgendwelche Pläne, aber ich kann mir vorstellen, du bist da reingelaufen und du hattest wahrscheinlich irgendwie, okay, wir können das machen, wir haben irgendwie da noch die Option, das wäre auch noch eine schöne Idee. Was waren vielleicht so, wie hast du erstmal irgendwie so deinen Kopf so ein bisschen strukturiert, um auch irgendwie so die Felder zu finden, die halt irgendwie sozusagen auch den meisten Impact haben? Klar, Shop wird natürlich irgendwie sozusagen ist das elementare Thema natürlich irgendwie gewesen, sozusagen jetzt zu sagen im Output gesehen, aber das wird ja nicht dein ganzes Leben bestimmt haben, sage ich jetzt mal so ein bisschen. Also wie hast du da vielleicht einfach so ein bisschen so die Stellschrauben mit der größten Wirkung irgendwie am Anfang gefunden?
Also ganz ehrlich, wir drehen eigentlich gerade die komplette Systemarchitektur sowohl IT-seitig als auch prozessseitig von links nach rechts. Das Einzige, was unverändert bleibt, ist die Produktion. Aber Logistikprozesse, Serviceprozesse, Verkaufsprozesse, das wird eigentlich alles analysiert und in Frage gestellt. Und wir machen da gerade sehr, sehr viel. Es ist also wirklich eine Transformation auf vielen Ebenen. Für mich die größte Herausforderung aber war, und wie ich dann auch den Kopf strukturiert habe, mir war klar, es ist vor allem eine psychologische Herausforderung. Du musst die Menschen mitnehmen. Du kannst nicht in ein Unternehmen mit 130 Jahren irgendwie, wir haben es schon immer so gemacht, ja, du musst die Leute mitnehmen. Und ich habe das auf meine Art versucht. Ich glaube, ich bin auch ein sehr polarisierender Mensch. Bei manchen kam es sehr gut an, bei anderen kam es echt schlecht an. Und auch das war eigentlich ein Commitment seitens der Inhaberin, dass sie gesagt hat, okay, ich lebe damit. Wir müssen, das wird wehtun. Dieser Schritt wird wehtun. Und Ich mache das übrigens seit FactFinder, seit Ewigkeiten sage ich immer, es gibt drei Regeln, die ich in Besprechungen nicht haben will. Und wir haben sofort einen Management-Circle einberufen, haben gesagt praktisch, okay, ich will die Abteilungsleiter aus allen Bereichen und einmal im Monat treffen wir uns, wir informieren uns und wir sagen, wohin die Reise geht. Und das war natürlich für viele so ganz, warum, was will denn jetzt dieser neue Typ da? Der Digitale, der mit diesen Computern.
Der kommt nicht mal aus der Pfalz.
Ja, das kommt dazu, ja, Ausländer. Und ich habe da aber praktisch genau die gleichen drei Regeln wie schon zu FactFinder-Zeiten bei Kunden hingebracht. Ich habe gesagt, es gibt drei Sätze, die sind verboten. Drei Sätze will ich niemals hören in diesen Meetings. Haben wir schon immer so gemacht? Haben wir noch nie so gemacht? Da könnte ja jeder kommen. Das sind im Endeffekt die drei Sätze, die will ich nie hören. Und das war ein Prozess. Und jetzt so nach einem Jahr rückblickend kann ich sagen, es hat funktioniert. Es hat gewisse Opfer gekostet. Nicht jeder ist den Weg mitgegangen, sowohl intern als auch extern. Muss man ganz klar sagen. Sind welche gegangen, oder? Ja, ja. Also es gab tatsächlich zwei Leute in dem Team, die gesagt haben, ich will das nicht. Ich will nicht irgendwie D2C-Ansätze haben. Ich will nicht digital. Ich fühle mich wohl in meiner Bubble. Und die haben das relativ offen ausgedrückt und das ist ja auch okay. Ja, das, also vollkommen fair. Nicht jeder muss das geil finden und das ist in Ordnung. So wie ich nicht im Konzern arbeiten will. Ja, also alles gut. Und das Gleiche gilt auch für Kunden. Also gerade Fachhandel, ja. Fun Story vielleicht, die das ganz gut symbolisiert. Wir waren alle auf E-Commerce-Messen. Jeder von euch kennt so Events, ja. Und du bist da cool.
Ich muss sagen, Arthur ist ein riesengroßer Fan der DMX-Go.
Ich liebe die DMX-Go. Klassentreffen, ja.
Arthur könnte eigentlich mal ein Testimonial für die machen. Ja.
Und ihr kennt aber solche Events. Es ist locker, man duzt sich, das ist irgendwie cool. So, erster Monat, ich fahre auf die ILM. Lederwarenmesse, so das wichtigste Event, ja, für uns. Kulturschock, sein Vater. Hey, wirklich, das war so krass. Ich bin da hingelaufen.
Du schon im Hoodie underdressed, oder?
Ja, total. Also da mit Sneakern ankommen, ist schon grenzwertig. Ja?
Da triffst du wahrscheinlich auch wirklich ganz viele Leute, die siehst du nie. Da musst du wirklich viel verkehrt machen, damit du die triffst. Aber die triffst du wahrscheinlich auf der internationalen Lederwarenfachmesse.
Ja, klar, na klar. Und das Absurde war, dass wirklich, ich glaube, zwei Wochen vor dieser Messe hat die Textilwirtschaft einen Beitrag gemacht, so, hey, Arthur Wagner, hier, CDO, Braun Büffel, gehen jetzt digitale Wege, pipapo. Und ich laufe auf diese Messe an unseren Stand. Und wirklich, während ich dahin laufe, läuft so einer ins Bild, direkt vor mich. Also, Sie sind der mit dem Computer. Sag ich, ja, hä, was? Was geht jetzt für ein Film? Sagt er, Sie nehmen mir meine Kunden weg. Entschuldigung.
Wie? Der kam einfach auf dich zu.
Der kam einfach auf mich
zu. Der kam auf dich proaktiv
zu. Ja, der kam auf mich zugelaufen. Der hat auf dich gewartet. Sie nehmen meine Kunden weg. Sag ich, guter Mann. Hat er
dich angefasst?
So mit dem Finger, wirklich auf die Brust. Und dann, weißt du, versuchst du erstmal cool zu bleiben, ne? Und sagst dann irgendwie so, Entschuldigung, ich kenne Sie nicht. Also, was ist das Thema? Ja, ich bin Kunde von Ihnen. So, okay, sag ich, wo haben Sie Ihr Geschäft? Ja, am Bodensee. Und dann dachte ich, okay, das löst du jetzt irgendwie entspannt. Dann sage ich, guter Mann, glauben Sie wirklich. Guter Mann, glauben Sie wirklich, dass ein Endkunde aus Hamburg oder Berlin Ihnen keinen Umsatz bringt, weil ich einen Digitalshop mache? Also glauben Sie wirklich, der kommt zu Ihnen ins Store? Ja. Hey, wie ja? Wenn der wüsste, wie schön mein Geschäft ist, dann würde der von Hamburg dahin fahren. Und da hast du einfach gemerkt, so, boah, krass. Also das war so ein Kulturschock und auch Logikschock. Und du versuchst ja aber trotzdem, die Leute mitzunehmen. Und ich habe dann wirklich, ich glaube, knapp eine Stunde mit dem diskutiert und philosophiert. Und am Ende dieser Stunde sagt er, ja, gut, dass Sie jetzt da sind. So, weil ich es ihm einfach gedreht habe. Weil ich gesagt habe, guck mal.
Du hast eine halbe Stunde mit dem diskutiert.
Ja, locker. Ich finde das ja geil. Ich finde, Diskussionen sind ja was Geiles. Kannst ja nur lernen, kannst dich ja nur selbst challengen.
So. Aber der Opener von ihm war ja schon sehr, echt wenig Platz für Verhandlungsraum.
Ja, ich habe zwei kleine Kinder, die Opener sind, ja. Die verhandeln auch nicht mit dir.
Verhandlungstaktik von gestern Abend beim Abendbrottisch angewendet
haben. Einmal auf den Boden werfen, heulen, so, Diskussion beendet. Ja. Aber alles gut, weißt du, ich will die Leute ja mitnehmen. Und ich verstehe das auch, wenn du in einer ganz anderen Bubble unterwegs bist. Wir sind doch auch in einer Bubble. Wir denken immer so, hey, wir sind total dynamisch und da, E-Commerce. Wir sind in einer der härtesten Bubbles und genauso ist eine Lederwarenbranche auch in der Bubble, genauso wie ein Automobilkonzern in der Bubble. Fair enough. Hol die Leute ab.
Was waren denn vielleicht so ein, zwei Punkte? Du hast es eben auch schon gesagt, dass es halt viel Psychologie war, viel irgendwie die Leute überzeugen. Ich glaube einfach irgendwie so Transformation und Innovation heißt auch irgendwie immer, wen von einer neuen Seite so zu überzeugen. Was waren vielleicht so, also dass man es vielleicht auch einfach aus Braun Büffel, aus dem Operativen vielleicht auch ein bisschen besser verstehen kann. Vielleicht so ein oder zwei Sachen, die du da vielleicht wirklich umgesetzt hast. Also sei es jetzt irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas im Lager oder sowas oder vielleicht irgendwas irgendwie in der Retoure oder sowas, wo dann irgendwie vielleicht einer erstmal meint von wegen so, ey Arthur, nee, das kannst du knicken und dann irgendwie, weiß ich nicht, hat man da doch irgendwie einen guten Weg gefunden?
Ja, also an verschiedensten Stellen tatsächlich. Wenn ich beim Lager anfange, einfach mal hinterfragen, wie machen wir das? Und wir sind hochgradig ineffizient. Also daran arbeiten wir gerade auch systemseitig, dass wir einfach viel mehr Pakete am Tag rausbekommen. Nicht, weil wir faul sind, ich habe da super Leute sitzen, sondern einfach, weil an die nie gedacht wurde, prozessseitig nicht und systemseitig nicht. Ne? Also die hochgradig stupide vom Rechner, nach hinten nehmen, ein Produkt nehmen, Zeug eintippen, Lieferschein machen, draufdrücken, zack. Okay, warum läufst du nicht mit dem Scanner rum? Ja, okay, lass mal sowas machen. Warum haben wir keine geilen Paketbeileger? Warum legen wir nicht in ein Paket irgendwie ein Kärtchen und sagen, hey, danke für deine Bestellung, wir sind Familienbetrieb, jeder Kunde ist für uns wichtig. Wir sind kein Big Player, wir sind nicht irgendwie Konzern. Ja? Erzähl die Geschichte, mach ein USP. Ganz anderes Beispiel. Wie fotografieren wir eigentlich? Das war für mich so einer der elementaren Punkte. Also jetzt haben wir jetzt irgendwie einen Prototyp, okay, geil, wollen wir fotografieren, wollen wir verkaufen. Nice. Was macht ihr jetzt? So, und dann kriege ich da gezeigt, da gibt es ein Archiv, also wirklich, das ist ein Raum, da stehen einfach die Ordner und Geschichten und da. Und da wurde ein weißer Tisch hingestellt, da wurde das Produkt draufgelegt und wurde geknipst. Ich sagte, Digga, nee, auf gar keinen Fall.
Scheißlich.
So, ja, geht nicht, ja. Also, du kannst ja gar nicht die Wertigkeit deines Produkts rüberbringen. Also, was haben wir gemacht? Okay, wir haben ein Fotostudio erstmal gebaut. Ja, so wirklich irgendwie. Wir haben Licht. Ja, du kannst Licht einstellen und du hast irgendwie Requisiten und sowas. Das sind lauter Details. Aber das hat mich halt wachgehalten. Das sind alles so diese Hausaufgaben, diese ersten Schritte hin zu einer Professionalisierung, um ein Produkt in der Wertigkeit zu verkaufen. Weil nochmal, wir verkaufen halt keine Produkte für 3,80 Euro, sondern auch nicht für 13,80 Euro.
Wo fängst du einfach vielleicht so grob für 200 Euro nebenbei an?
Also so im Börsenbereich kannst du sagen, fängt es bei uns irgendwo rund um die 70 Euro UVP an, geht hoch bis 400 Euro. Also wir haben Geldbörsen, die so 400 Euro kosten und im Taschenbereich können wir auch mal die 1.500 ankratzen.
Okay.
So, weil halt handmade. Mhm. Ja, und der Johannes Mansbart, der bei euch auch war, der war vor kurzem bei uns im Kirn. Das war total geil. Ich bin mit dem durch die Produktion, habe ihm alles gezeigt und der kommt wirklich am Ende ran und sagt, Arthur, ihr seid viel zu günstig. Wenn man sieht, wie viel Handwerk da drin steckt und wie die Leute daran arbeiten, ihr verkauft eigentlich noch zu günstig. Und das war für mich nochmal so eine geile, also hat mich einfach gechallenged mit der Eigenwahrnehmung oder Fremdwahrnehmung. Weil auf der einen Seite hast du draußen einen Markt, der sagt, geil, du brauchst Streichpreise, du brauchst Sale, du brauchst irgendwie den ganzen 70% auf UVP. Crap, das sind wir als Brand gar nicht. Das wollen wir als Brand gar nicht. Aber du musst die Wertigkeit trotzdem rüberbringen, ansonsten hast du kein Argument für deinen Preis. Mhm. Und das ist eine der Hauptchallenges, die wir jetzt so contentseitig haben, shopseitig haben, visualisierend haben.
Ja. Aber wie kommst du auf die ganzen Sachen? Also es klingt ja alles sehr logisch. Dann haben wir ein Fotostudio gebaut, dann haben wir das gemacht. Du hast ja jetzt nicht vor irgendwie schon Braun Büffel 1.0 sozusagen aufgebaut und machst das jetzt nochmal, sondern quasi nur agenturseitig gelernt. Das ist dann einfach so gutes Wissen, was du dir zusammengesammelt hast oder viele Gespräche, viel Austausch?
Beides ein bisschen, weil also gerade die Agenturzeit hat mich da oder auch die Zeit bei FactFinder hat mich da natürlich radikal geprägt, weil wenn du kein Programmierer bist und der Consultant bist, du hast automatisch mit Prozessen zu tun und du siehst die Player, die gut funktionieren in Prozessen, du siehst die Schwachstellen haben und so kam das eigentlich und das war auch immer so der Teil, in dem ich arbeiten wollte. Ich wollte analysieren und optimieren und da habe ich einfach echt, echt viel lernen können, ja, in der Zeit. Und das sind ja jetzt auch schon ein paar Jahre. Ja. Und was man halt auch fairerweise dazu sagen muss, haben wir irgendwie über FactFinder und Y1 geredet. Ich war ja schon mal auf Shopbetreiberseite als Head of E-Commerce, ja, für ein bisschen länger her. Und damals war das ein anderes Kaliber, viel kleiner. Aber du machst gewisse Erfahrungen. Und ich glaube, wer auch von anderen Erfahrungen lernen kann, der ist ein bisschen schneller in dem Prozess. Und so kam das. Und klar, also ich habe mich wirklich hingesetzt. Die ersten, glaube ich, 2 Wochen war einfach, wir analysieren alles. Ich bin wirklich in jede Abteilung rein und habe gesagt, zeig mir genau jeden Handgriff, den du machst. Wo beginnt es? Wie funktioniert es? Was tut dir daran weh? Und wenn du damit anfängst, siehst du halt schon innerhalb von einer Stunde Gespräch 6, 7 Optimierungsansätze. Und wenn du die alle nebeneinander legst, so klassisch wie ein ERP-Projekt, du machst es beim ERP doch nicht anders und du hockst dich wirklich hin, analysierst das, guckst dir das an und sagst, okay, Jetzt kann ich ein bisschen auch noch einordnen, was sind Low-Hanging-Fruits? Wo profitiere ich sofort mit kleinem Invest? Wo muss ich ein größeres Rad drehen? Und dann versuchst du aus dem größeren Rad ein Projekt zu machen. Das tun wir jetzt auch. Und das wird uns auch noch 2-3 Jahre begleiten, bevor wir damit überhaupt irgendwie V1.0 sind. Aber du hast auch ganz viele Low-Hanging-Fruits. Und die musst du halt dann abschöpfen. Und zwar so schnell, wie es geht.
Was man ja irgendwie mit dem Online-Shop auch immer so ein bisschen so versucht, ist ja auch einfach nochmal so ein bisschen einfach so eine neue Zielgruppe so ein bisschen noch stärker zu finden. Also sag ich jetzt irgendwie einfach mal eher ein bisschen demografisch, ein bisschen jünger. Was ist denn so vielleicht hinsichtlich Thema so Produktentwicklung und Transformation? Ist das auch irgendwie ein Thema? Weil ich stelle mir das halt irgendwie so ein bisschen so vor. Ich habe da halt wirklich einfach dieses Bild, ich glaube, es war mein Opa, der hatte dann irgendwie einfach so eine dunkelbraune Ledertasche, wo man sagt so, Bro, hättest du da mal vor 15 Jahren mal eine neue kaufen können, aber die tut's ja noch.
Tut's noch.
Aber das Ding ist, man muss ja dann auch irgendwie sozusagen Produkte schaffen oder irgendwie das Sortiment dahin transformieren, dass es halt auch irgendwie, von 18 bis 35-Jährigen oder die 18 bis 35-Jährige vor allem auch irgendwie anspricht, vor allem wenn es irgendwie um Taschen geht. Ist das ein wichtiges Thema bei euch?
Das ist ein sehr wichtiges Thema bei uns, wobei ich das vielleicht gar nicht mit, okay, ich muss ein Produkt entwickeln für eine Altersgruppe. Das glaube ich tatsächlich weniger. Klar hast du irgendwie, wenn du mit über Farben redest oder sowas, sagst, okay, das spricht jemand anderes an, fair enough. Aber ich glaube tatsächlich, das ist mehr ein Branding-Thema, wofür stehst du als Brand, weil das, wenn du so ein Qualitätsversprechen hast, dann, glaube ich, sprichst du grundsätzlich mal jede Altersgruppe an, die sich es finanziell leisten kann, so ein Produkt zu kaufen. Und Gott sei Dank bewegen wir uns auch gesellschaftlich wieder weg von Geiz ist geil und Wegwerfgesellschaft wieder hin zu, ich kaufe mir lieber das Produkt, aber das ist 15 Jahre da. Und das funktioniert auch gerade bei jungen Leuten immer, immer mehr. Gott sei Dank. Muss man sagen.
Vor allem auch sowas wie geile Qualität, Made in Germany, so irgendwie auch ein Riesenthema.
Klar, also nimm's doch ganz simpel. Ich habe so häufig Diskussionen irgendwie mit Leuten, die sagen, okay, warum macht ihr nur Leder, warum macht ihr nicht irgendwie veganes Leder? Was sowieso für mich irgendwie ein Dummbatzbegriff, weil es gibt kein veganes Leder. Ja?
Es ist halt Plastik.
Ja, es ist Plastik. So. Und du guckst dir das an, da gibt's zig Analysen, da gibt's zig solcher Geschichten. Das Ding ist in 5 Jahren einfach Crap, es ist kaputt und wo landet's in den Weltmeeren? Ja, also mir braucht keiner was über Nachhaltigkeit bei veganem Leder erzählen, weil das ist einfach Scheinheiligkeit. So, unser Produkt hält ein Leben lang und du kannst es reparieren in 50 Jahren, wenn du das willst. So, das ist Nachhaltigkeit für mich. Und auch das Leder als solches ist eigentlich das nachhaltigste Produkt. Können wir diskutieren ganz viele Menschen, ist was für eine andere Podcast-Folge. aber wo wir uns auf jeden Fall in der Produktentwicklung bewegen, ist das Thema, wir sind bekannt für Börsen. Sind wir ehrlich, Geldbörsen haben vielleicht keine 30 Jahre mehr. Wir zahlen immer mehr mit Karte, wir zahlen immer mehr NFC, wir verändern Währung, wer weiß, wie lange es noch welches Bargeld gibt. Muss man einfach so sagen. Das heißt, unser Hauptprodukt wird ein natürliches Ende finden, gesellschaftlich. Und dadurch entwickeln wir uns natürlich auch immer mehr nach links und rechts, gehen immer mehr in das Thema Business-Taschen, gehen immer mehr in das Thema Reisetaschen, gehen auch in so Supplement-Produkte irgendwie mit Untersetzern für deinen Esstisch und sowas, ja, oder Handschuhe oder
whatever. Die würde ich hier kaufen. Die würde ich für den Tisch kaufen.
Ja, wir reden nachher. Ich mache euch dann Offer.
Aber beispielsweise irgendwie so ein Cardholder oder sowas, das ist auch irgendwie, also.
Klar, gibt's bei uns natürlich auch. Ja. Ja, gar keine Frage. Du kannst eine Geldbörse haben, wo kein Geld rein muss, sondern nur Karten. Ja, das funktioniert auch. Aber grundsätzlich halt dieses klassische, und ich bin davon großer Freund, ich liebe das. Ich kann euch später mal meine Börse zeigen. Ich brauche 18 Kartenfächer und ich brauche ein Netzfach, weil da sind Bilder meiner Kinder drin. Und dann brauche ich noch ein Münzfach, weil ich habe halt irgendwie immer mit Kindern Kleingeld am Start. Irgendwann endet das aber. So, und das ist für uns ein wichtiges Produktentwicklungsthema und wird Gott sei Dank auch sehr gut angenommen. Also wir fangen nicht jetzt damit an, wir haben das schon vor längerer Zeit angefangen. Und gerade so dieses Thema Rucksäcke und Taschen geht bei uns halt massiv durch die Decke. Also es nimmt einen viel größeren Anteil in den letzten 3 Jahren an, als zum Beispiel vor 10 Jahren. Ja.
Hast du vielleicht so irgendwie so, weil ich finde immer so, greifbar macht so Transformation eigentlich immer irgendwie so eine lustige Geschichte oder irgendwas, wo man sagt, ey, das ist irgendwie im Kopf geblieben, was es so ein bisschen bildlich halt irgendwie macht. Hast du so
Best of.
So irgendwie so ein, zwei, wenn du so zurück überlegst, ein bisschen halt auch keine Mitarbeiternamen nennen oder sowas, aber irgendwie so, wo du sagst, ey, das ist schon irgendwie eine lustige Anekdote, um das irgendwie auch einfach so auf so einer bildlichen Ebene so ein bisschen zu verstehen.
Im Produktentwicklungszyklus meinst du?
Oder allgemein, irgendwie vielleicht, was war so der natteste Moment in ein Jahr Braunbüffel CDO?
Puh, gute Frage. Also da gab es echt ein paar sehr, sehr, sehr spannende Situationen. Ich glaube, einer der positivsten Erinnerungen, um es in was Positives zu bringen, Wir hatten ein Meeting im Endeffekt und das war ein Webcall tatsächlich, was schon total wild war, weil wir haben es vorhin kurz darüber gehabt, ein Großteil der Braunbüffelbelegschaft hat gar keinen Rechner oder ein Telefon. Wir reden hier über Produktion, die brauchen das nicht. Ne? Also die Anzahl an Computerarbeitsplätzen, wie man so schön sagen würde, ist bei uns halt überschaubar. Und Teams-Calls oder sowas waren da viele gar nicht gewohnt. Und es war total geil, wie irgendwie alle in diesen Call reingehen, bis auf zwei, drei, die einfach wussten, okay, das ist Cam, das ist Mikro. Also, hört ihr mich? Geht das hier? Wo sehe ich mich? Wo klicke ich das? Und das war so funny, wenn du halt aus dem E-Com-Ding rauskommst. Und am Ende war das total abgefahren, weil irgendwie drei Minuten später, als dann so die technischen Hürden vorbei waren, haben alle irgendwie so die Hände gestreckt und sich total gefeiert, dass sie einen Teams-Call zusammenbekommen haben. Du, mir ist das Herz aufgegangen. Ich fand das so sympathisch. Das war so witzig und so lustig. Denn sind wir ehrlich, du hast das in der reinen E-Com-Bubble oder im Agenturgeschäft viel seltener. Du hantierst, also zumindest wird ihr euch gleich gehen. Bei mir war es damals so, ich habe irgendwie 35 Projekte gleichzeitig hantieren müssen. Wer am lautesten schreit, wird halt als erster bedient. Eigentlich total scheiße. Du wirst keinem Kunden wirklich gerecht. Du musst trotzdem gucken, dass du irgendwie deinen Umsatz machst und sowas. Und dieses eine Projekt zu haben, dieses eine Baby zu haben, wo du 360 Grad drauf hast und wirklich tief reingehen kannst, erfüllt mich einfach wahnsinnig. Und dann freust du dich an so Kleinigkeiten. Mhm. Massiv. Einfach massiv. Und ich glaube, mein größtes Achievement da war, ich muss ja keinen Namen nennen, aber ich habe einen IT-Mitarbeiter, der ist halt immer schon da. Ja, also der ist einfach immer schon da. Absolute Ikone und ein Herzstück von Mensch, aber so noch richtig rauer Kerl von der Art und Weise, wie er spricht. Und als ich gekommen bin, hat mir dann auch jeder gesagt so, hey, der ist, mit dem ist schwierig umzugehen, ja, weil der saß halt auf seinem Thron und alle anderen, die hatten halt davon keinen Plan. Plötzlich komme ich da rein und er hatte endlich die Möglichkeit, mit jemand Fach zu simpeln. Und
das ist geil.
Das war super geil. Man muss dir vorstellen, wirklich in meiner ersten Woche, ich glaube, ich bin erst am dritten Tag zu ihm gekommen, weil ich die ersten zwei Tage halt so overwhelmed mit anderem Zeug war. Und ich komme am dritten Tag, habe mich schon gefragt, wann sie endlich mal hier reinkommen. So, ist übrigens der Einzige, den ich dort sieze.
Echt?
Immer noch. Das ist total geil, weil er mir nie das Du angeboten hat. Da bin ich traditionell, also als Älterer bietest du das Du an. Die meisten haben es mir angeboten und haben mich gleich geduzt. Er siezt mich, ich sieze ihn. Fair. Respekt, alles fein, kann ich super mitleben. So, und alle haben dann irgendwie angefangen zu lachen, wie gut der mit mir klarkommt. Dann habe ich ein bisschen gefragt und dann stellt sich raus, der Typ ist riesen Tomb Raider-Fan. So, hat alle Spiele gespielt, hat jeden Film geguckt, ist total Lara Croft-Fanatic. Dann habe ich ihm einfach zu seinem Geburtstag so eine Tomb Raider-Tasse geschenkt. Ja, und der war total so, das hat noch nie jemand für mich gemacht. End of story, heute kommt der bei mir, glaube ich, dreimal am Tag einfach an die Tür, macht die Tür auf, und Meister, wie geht's? Und dann lachen wir einfach so er macht das mit keinem anderen. Lieb ich. Jackpot. Das war mein Gewinn. Da wusste ich, okay, ich bin angekommen. Ich hab ihn geknackt. Jetzt sind wir Bros.
Das ist eine schöne Heartwarming-Story. ein großer Gewinn war ja wahrscheinlich auch dann sozusagen, als ich es wirklich geschafft hat, dann sozusagen auf Shopify Plus umzuziehen. Ne? Also das war ja, glaube ich, schon so mit so die Kernaufgabe. Vielleicht können wir ein bisschen drüber sprechen. Wir haben auch bei uns in der Agentur immer noch ein, zwei Kunden, die auf Magento fahren. Das heißt, wir kennen beide Seiten eigentlich ganz gut. Was war so ein bisschen so deine Herangehensweise in der Entscheidungsfindung, wieso du dich jetzt genau für Shopify Plus entschieden hast? Und wie bist du dieses Projekt angegangen? Das war ja jetzt auch, also kann man ja sagen, sowas fällt halt nicht vom Himmel.
Nee, tut's nicht. Tatsächlich, ich bin eigentlich großer Magento-Freund. Sag ich ganz ehrlich, ich habe viele Magento-Shops betreut und Magento ist ein geiles Tool, Punkt. Aber es muss halt auf dein Case passen und bei uns hat es halt irgendwann nicht mehr gepasst. Es hat ursprünglich bei uns gepasst, weil wir keine internen Ressourcen hatten und sowieso alles die Agentur gemacht hat, die war da beheimatet, alles fair. Ja? Mein Hauptentscheidungskriterium, auf Shopify Plus zu gehen, war das Thema Geschwindigkeit. Weil wenn ich halt an einen Punkt komme, wenn ich für eine Kleinigkeit, die ich geändert haben will, für irgendeine Spezialaktion oder sowas, ein Ticket eröffnen muss bei meiner Agentur, mich das irgendwie 1200 Euro Tagessatz kostet und ich auch noch vier Tage darauf warte, ist das Crap. Das hemmt mich in meinen Geschwindigkeiten. Und dann war klar, okay, ich habe hier ein Team, die sind gut, aber sie können nicht programmieren. Aber sie können sich in Systeme reindenken. Das sind so klassisch E-Com-Manager. Ich habe davon drei Stück. So, und wir haben eine Schweizer Tochter im Endeffekt, die läuft auch autark. Und da wollten wir schnelles Go-to-Market haben. Da haben wir einen ganz simplen Shopify-Shop gebaut. So, und alle waren begeistert davon. Und immer wenn sie dann im deutschen Shop in Magento arbeiten mussten, waren die so, Haare rausreißen. Und ich sage, okay, why not? Ne? Also dann gehen wir auf Shopify Plus. machen irgendwie technisch auch den Connect mit dem Schweizer Shop so und wir kriegen plötzlich Geschwindigkeit und das war das Hauptkriterium. Das hat auch oder funktioniert jetzt sehr, sehr gut, weil wenn ich wieder mit einer Furze-Idee ums Eck komme morgens, dann weiß ich, sie ist halt abends irgendwie erledigt, weil die sind enabled, es zu machen. Und das ist ein grundsätzliches Thema für mich auch, so wie führe ich Mitarbeiter oder wie führe ich ganze Teams. Ich bin der Überzeugung, dass Mikromanagement eine Katastrophe ist. Du musst Menschen enablen, du musst sie dazu bringen, dass sie ihren Job machen können und dann werden sie auch einen geilen Job machen. Und wenn das systemseitig eine Entscheidung ist, ja fuck it, dann mach halt diese Systementscheidung. Wie sind wir das Thema angegangen? Wir haben ganz klassisch hart analysiert. Also als dann klar war, okay, wir gehen mit Shopify, haben wir uns einfach überlegt, was funktioniert heute gut in unserer Customer Journey in einem Magento-Shop. Wir sind wirklich tief rein, von Suchbegriffen analysiert, über irgendwelche Ströme und Microsoft Clarity und was nicht alles angeguckt. Was funktioniert gut, was funktioniert nicht gut? Welche Anfragen haben wir immer mal wieder von Kunden? Und wie können wir das verheiraten und wie können wir einfach eine geilere Experience schaffen? Weil am Ende dreht sich's nur darum. Dein Shop ist erfolgreich, wenn du eine geile Experience hast. Punkt, Ende, aus. Klar, du kannst dir Umsatz einkaufen über Ads und sowas, fein, okay. Aber am Ende brauchst du eine geile Experience. Und wir haben uns einfach genau diese Frage gestellt. Und am Ende hatten wir, ich glaube, 2 oder 3 so wirklich harte Brainstorming-Workshops und hatten da irgendwie 200 Functionalities aufgeschrieben. Und dann haben wir sie bewertet. Welchen Impact werden die haben? Wie umfangreich sind die für uns, die zu etablieren und reinzubekommen? Und haben daraus eine Roadmap gemacht für 3 Jahre. So, und sind halt gestartet mit, okay, was kriegen wir schnell hin? Ja, simples Beispiel, bei uns haben ganz viele gesagt, der Vergleich der Farben ist so schwierig. Also, was haben wir jetzt einfach? Wir haben auf der PDP einen Farbslider. Du siehst das Produkt, du kannst mit Kacheln auswählen alle Farben, die es gibt, und du schiebst den Slider hin und her und siehst halt links zum Beispiel schwarz und rechts beige. So, und das kannst du dann hin und her schieben. Supergeile Functionality, feiern die Kunden, war halt einfach umzusetzen. Und jetzt so irgendwie die ganz großen Gedanken, die wir da irgendwie noch haben, die werden jetzt nach und nach irgendwie in ein paar Releases reinkommen. Ja.
Stark, finde ich einen guten Ansatz, das so zu machen. Was sind denn so jetzt vielleicht so, wenn das Thema jetzt abgeschlossen ist, du hast es eben auch schon im Vorgespräch gesagt, wie verrückt ihr beispielsweise wart, irgendwie ERP und Shop irgendwie gleichzeitig zu machen? Also, ja, macht sonst keiner, glaube ich, wenn man mal ehrlich ist.
Würde ich als Berater auch immer abraten. Also ja. Ganz ehrlich, ich hab das als Consultant so häufig gesagt, mach das nicht gleichzeitig. Ja, ich Idiot, mach's jetzt. Aber es war halt notwendig und ERP wird uns auch noch gute 2 Jahre beschäftigen. Aber es war halt wichtig, jetzt die Geschwindigkeit hinzubekommen. Ja, klar kannst du in der Theorie sagen, bau ein ERP, mach danach einen Shop. Ja, aber ich konnte jetzt keine 3 Jahre warten. Also das hat nicht funktioniert. Ich musste diese Themen jetzt priorisieren. Und ja, musst halt ein bisschen masochistisch sein. Und da sind wir ganz schnell wieder bei Führung und da sind wir ganz schnell wieder bei Psychologie. Du musst die Leute halt mitnehmen. Und das funktioniert dann verdammt gut. Also am Anfang, als wir sagten, wir machen ein ERP-Projekt, haben ganz viele Bereiche irgendwie die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Oh nee, das haben wir ja noch nie so gemacht. Das und weh. Ja, und jetzt fragen sie mich immer, wann es fertig wird. Und wenn ich sage 1,5 Jahre oder 2, dann oh, schade. Ja, also die freuen sich jetzt da drauf. So. Und,
aber sozusagen, wenn man sozusagen dann so die nächsten großen Tasks des Arthur Wagners bei Braunbüffel sich anguckt, dann ist es sozusagen jetzt ERP ordentlich integrieren und auch einfach geil an den Start bekommen, dass das halt wirklich super funktioniert. Dann glaube ich halt auf jeden Fall noch Shops weiter skalieren. Was sind da so vielleicht die nächsten Steps? Wie sieht so ein bisschen so die Roadmap bei dir intern fürs nächste Jahr aus?
Ein ganz großes Thema wird das Thema Internationalisierung sein, ja, weil wir verkaufen aktuell nur in Dach. Und ist halt super viel Potenzial, was du verschenkst. Also ich kann so schnell in Deutschland gar nicht skalieren, wie ich erstmal Märkte anschließen kann.
Aber ist das nur D2C im Dach oder auch mit den Fachhändlern?
Sowohl als auch. Okay. Also wir arbeiten im Offline-Bereich da mit freien Handelsvertretern für die Länder, die sich da einfach gut auskennen, haben da jetzt auch gute Erfahrungen. Wir sind dieses Jahr jetzt auch in den Nordics an den Start gegangen mit einem großen Kaufhaus, das uns jetzt erstmal nur digital anbietet. Aber wir sind halt erstmal dort. Wir kriegen Erfahrung und sind wir ja ehrlich, nicht jedes Produkt läuft in den verschiedenen Märkten. Also gerade in den Nordics sind Geldbörsen eigentlich schon, da hat kein Mensch mehr Bargeld so gefühlt. Und vielleicht werde ich jetzt auch nicht in Mailand der italienischen Dame bei ihrer Gucci Prada Louis Auswahl den braunen Büffel kaufen. Ne? Wird vielleicht auch nicht funktionieren. Aber wir müssen,
deutsches Produkt nicht. Ja.
Aber wir müssen so Zeug halt antesten und musst die Erfahrung sammeln. Das ist für mich so der nächste ganz große Hebel. Einfach, okay, komm. Expansion. Nicht mal, weil ich denke, geil, da machen wir jetzt Millionen. Das ist unrealistisch. Aber ich werde Erfahrungen sammeln über den Markt und ich werde verstehen, welches Produkt geht in welchem Markt. Und wenn ich diese Daten habe, dann kann ich daraus eine Analyse und auch einen Maßnahmenplan im Endeffekt erstellen, damit du da drin skalierst. Und das ist so das ganz, ganz große nächste Ding. Service werden wir noch viel, viel, viel besser machen. Wir sind jetzt seit ein paar Tagen mit WhatsApp Live, erstmal so als Service-Kanal, werden es natürlich auch marketingseitig nochmal ein bisschen bespielen wollen. Aber wir, am Ende unterwerfen wir uns einer geilen Experience. Und ich möchte, dass ein Kunde wirklich eigentlich ein loyaler Kunde und hin zu, also eigentlich ist so ein bisschen eine Transformation zu einer Love-Brand, kann man fast schon sagen. Mhm. Denn die Kunden da draußen gibt es schon. Also man sollte ja meinen, man kauft eine Börse nicht häufig. Ich habe Kunden, die bestellen 15 Mal im Jahr. So, weil sie damit ihrem Freundeskreis Geschenke machen oder weil sie damit sagen, irgendwie geil, ich habe halt von euch schon 3 Taschen, aber ich habe noch keine rote. Die lieben die Brand, die überlegen gar nicht, von einer anderen Brand eine Börse zu holen oder eine Tasche zu holen. Und diese Kunden will ich doch eigentlich als Brand haben. Das ist der beste Kunde, den du dir wünschen kannst. Und wie hältst du den oder wie kriegst du mehr dieser Kunden? Experience. Es ist am Ende Experience. Mach's ihm einfach, gib ihm den Content, den er braucht, die Infos, die er braucht, gib ihm den Mehrwert und biet ihm eine Möglichkeit, irgendwie Teil davon zu sein. Ja, und das ist so, sind so community-seitig die nächsten Schritte, die wir eigentlich unternehmen wollen, einfach auch zum Beispiel Sachen in eine Produktentwicklung mit einfließen zu lassen. Ja, hey, wir sitzen bei jedem Produkt, sitzen wir da hinten, wie viele Farben werden wir es produzieren und in welchen? Und dann hast du am Anfang irgendwie 15 Farben, entscheidest dich für 3 oder 4, die du dann machen willst und hoffst, dass du richtig lagst. Ja, warum? Frage ich nicht. Also warum hole ich mir nicht einen Kunden ran?
Hast du einfach mega viele Kunden.
Ja, also weißt du, wäre doch voll geil. Also warum nicht wirklich die Community dahingehend machen und sagen, hey, wir können uns zwischen den 3 Farben nicht entscheiden, was haltet ihr davon? Und dann incentivierst du das ein bisschen. Die Leute haben das Gefühl, sie waren ein großer Teil mit von der Entwicklung und du hast eigentlich schon dein Market Research damit gemacht. Mhm. Da ist doch voll geil, das liegen zu lassen.
Aber dann Fokus wirklich auf D2C, also
ja, da noch mehr Gas geben. In diesen Sachen ja, weil Fachhandel, sage ich mal, B2B funktioniert. Also da sind wir ja in engem Kontakt. Die meisten Händler, mit denen wir arbeiten, mit denen arbeiten wir seit Jahrzehnten. Die kennen wir, da kennt sich die Familie, die kommen auf der Messe vorbei, das ist ihr Hauptgeschäft. Und was wir natürlich machen wollen, und das ist ganz wichtig auch zu sagen, wir entscheiden uns nicht D2C oder Fachhandel. Der Fachhandel ist die Säule, die uns seit über 100 Jahren trägt und das werden wir einen Teufel tun und die vernachlässigen. Im Gegenteil, ich will die stärken und ich stärke sie für mein Verständnis dadurch, dass ich A, sehr, sehr geilen Content produziere, weil die Kunden werden genau nach dieser Marke fragen, also Strahlkraft der Marke einfach und plus B, da irgendwie auch so ein Incentive hingeben. Also wir werden in ein paar Wochen zum Beispiel mit einer Landingpage live gehen, wo du ganz klassisch Postleitzahl und finde das Produkt und damit wollen wir auch Fachhändler pushen. Ja? Was wir unternehmen wir am Ende für als gesamtheitliches Bild. Und das sind aber klar, das sind die Kanäle, mit denen ich kommen kann. Das ist eine Anekdote noch, weil jetzt hatte ich ja 2 ELMs inzwischen, nicht nur eine. Und von der ersten, wo es hieß irgendwie, hey, du bist der mit dem Computer, gab es auf der zweiten genau das Gegenteil. Das sind wirklich Fachhändler zu mir gekommen, die haben keinen Webauftritt. Ja, die haben nicht mal eine Webseite, die haben 1 bis 10 Filialen. Und die kommen und sagen, was verkauft sich in eurem Shop, was soll ich einkaufen? Geil. Ey, und ich teile doch die Daten gerne. Also bin ich doch der Erste, der profitiert. Warum soll ich daraus ein Geheimnis machen? Ja, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Und das sind eigentlich so die Steps. Wir wollen organisch, sinnvoll, am Kunden orientiert wachsen.
Ja, es gibt ja auch, glaube ich, einfach eine übertrieben große Schnittmenge aus Leuten. Also der Benefit ist für alle halt krass gegeben, weil also das Produkt ist an sich halt einfach mega wertig, mega nachhaltig. Das heißt, so viele Leute werden sich wahrscheinlich auch einfach so denken, okay, ich mag es vielleicht online gesehen haben, aber ich kaufe es halt lieber irgendwie im Stationären. Ja,
vor allem, wenn es halt ein bisschen teurer wird
genau, und nicht dann, nur 15 Euro kostet. Und dann partizipierst du eigentlich so gesehen am Marketing-Spend der Marke einfach mit. Und also ist eigentlich schon eine gute Win-Win-Situation.
Ja.
Was ist so ein bisschen so, was ist dann realistisch so möglich, wenn man so sagt, okay, hey, weil sind jetzt gerade ist der Split, weiß ich nicht, bei 30-70, ist es dann irgendwie wirklich so, dass man irgendwie sagen kann, okay, keine Ahnung, in 5 Jahren ist es dann irgendwie 80 online, 20 Retail? Was ist so dein Ausblick? Wär auch blöd, wenn Galeria mal wirklich wegbricht, weißt du, ich meine. Man weiß ja nicht, wie oft die
es noch machen. Wir wissen es nicht. Wir halten uns da bedeckt, ja. Na, Spaß beiseite. Ich glaube, es ist super schwierig zu sagen, weil es vor allem bei der Internationalisierung darauf ankommt, wie funktioniert es. Ich glaube schon, dass wir in absehbarer Zeit, also so irgendwie im Horizont von 3 bis 5 Jahren, durchaus auf so einen 50-50-Split kommen, vielleicht ein bisschen mehr. Werden wir sehen.
Easy. Nice. Dann kommen wir zur ersten Frage, die wir im Podcast-Gast stellen. Das ist die Frage, mit wem würdest du gerne mal einen Kaffee oder ein Bierchen trinken gehen?
Ich sag's euch ganz ehrlich, no joke, ich wusste ja, dass diese Frage kommt, weil ich mir eure Podcasts reingezogen habe und ich saß gestern Abend da und hab gedacht, fuck, mir fallen so viele Namen ein, für was entscheidest du dich? Weil es gibt einfach unglaublich viele interessante Menschen und je nachdem, wie du es betrachtest, ich könnte jetzt sagen, irgendwie, ich würde gerne mit meinem Opa ein Bierchen trinken, weil der tausende von Kilometern von mir entfernt wohnt und wir uns einfach nur alle paar Jahre mal sehen. Ich könnte jetzt von dem einzigen Lehrer in meiner Schulzeit reden, der irgendwie an mich geglaubt hat, der einzige Lehrer, den ich bis heute respektiere, mit dem würde ich gerne mal einen trinken. Aber ich glaube, wenn wir so auf Menschen, die ein bisschen bekannter sind, wo ich einfach spannend finden würde, ich würde echt gerne mal mit Joe Rogan Bierchen trinken.
Joe Rogan?
Ja. Ich feiere den Typ ja so. Ja, das ist vielleicht ein bisschen too much dann für mich. Aber ich feiere ihn. Also ich bin großer Freund von seinem Podcast. Ich glaube, das ist ein Mensch mit sehr kritischen Meinungen. Mhm. Und ich mag einfach Edge-Typen, so, die dazu stehen. Egal, was die Leute davon halten. Und ich finde den cool. Also mit dem, glaube ich, wird auch aus einem Bierchen vielleicht auch fünf und es wird dann ganz spaßig. Von daher, ja, mit dem würde ich, ja, würde ich machen.
Hast du direkt irgendeine konkrete Frage im Kopf? Und du sagst hier, das musst du mir mal beantworten, Joe.
Ich glaube, dann musst du gar nichts fragen. Der redet einfach, weißt du? Der wird einfach anfangen mit irgendwelchen Pyramiden und Verschwörungstheorien und dann höre ich mir das an und finde das geil.
Meine Frage war eher, wenn Arthur sich sozusagen ein Date mit ihm ausmalen könnte, was gemacht wird, was wär's?
Ich würde tatsächlich, glaube ich, erstmal so eine Jiu-Jitsu-Session mit ihm machen, weil wissen ja viele nicht, er ist ja nicht nur irgendwie Moderator oder Podcast-Host, sondern der Kerl hat halt auch echt einen schwarzen Gurt in mehreren Kampfsportarten. Und ich glaube, da kannst du was lernen, weil das ist, ja, ist cool. Erstmal da ein bisschen ausschwitzen, dann hat man sich's Bier verdient. Ja.
Finde ich gut.
Sehr gut. Du hast ja eben schon ein bisschen über Thema Shopify, Shop-Umzug, Shopify Plus, wie ihr dazu gekommen seid und dass ihr so eine Checkliste mit 200 Punkten gemacht habt, gesprochen. Wie denkst du vielleicht so generell so ein bisschen über das Thema Shop-Optimierung nach? Weil wenn du sagst, wir haben hier so 200 Punkte, die wir irgendwie reinpacken wollen, ist mein erster Gedanke, okay, die müsst ihr auf jeden Fall AB testen, sonst ist alles kaputt oder macht es nachher irgendwie mehr Probleme, als es irgendwie lösen könnte. Wie sind so bei euch oder bei dir vielleicht im Kopf die grundsätzlichen Gedanken dazu?
Hundertprozentig. Also ein Unternehmen, das sagt, ich muss nicht testen oder mir Gedanken machen, hat halt irgendwie, keine Ahnung, hat halt echt einen Zug verpasst. Ne? Also das muss sein, das ist auch für uns ein ganz großes Thema, was wir jetzt angehen müssen und wollen tatsächlich. Wir haben halt noch ein bisschen gewartet, in Anführungszeichen, weil wir erstmal das Ding live bekommen wollten. Aber das steht jetzt an. Für mich ist das auch so ein ongoing Project. Also es hört ja damit nie auf. Und du musst so Zeug testen, weil am Ende, hey, ihr werdet ja noch mehr Geschichten haben als ich dazu. Aber Fakt ist, du kannst geile Gedanken haben und am Ende findet der Kunde viel beschissener, als du es findest. Also simples Beispiel, du kannst bei uns Produkte personalisieren, in dem Sinne, dass du deine Initialien prägen kannst und sowas. Und das im alten Shop war das hochgradig stupide. Du hast also wirklich, du hattest ein Bild mit einer 1, 2 und 3. Das waren die Prägepositionen, du hattest ein Freitextfeld, du hast irgendwas reingeschrieben und hast halt gehofft, es sieht gut aus, wenn es am Ende kommt. Und dann war es so, okay, wir bauen eine geile Funktionalität, wir haben so eine Live-Preview im neuen Shop. Personalisierungsquote radikal nach unten weggebrochen. Also wirklich, irgendwie, ich habe 60-70% der Personalisierungen verloren im Vergleich zum vorhergehenden Shop. Obwohl die Funktion total sinnvoll ist. So, was passiert? Wir haben uns dann irgendwie Clarity-Videos reingeguckt. Die Leute haben es früher einfach gemacht. Die haben gesagt, okay, ich bin der Arthur Wagner, ich mache AW und auf Position 1, Jackpot wird schon gut. Jetzt fangen die an zu spielen. Jetzt kannst du es richtig in Videos sehen und machen sie die Position, die, dann machen sie ein langes Wort, dann machen sie Initiale, dann steht da, hab dich lieb, Papa, dann wird das wieder gelöscht und am Ende wird dann einfach abgebrochen, weil sie sich unsicher sind. Weil die Anzahl der Optionen, ja, voll. Und dann sind die halt irgendwie raus und wir haben jetzt wirklich auf der Agenda, es einfach wieder rückabzuwickeln und zu sagen, hochgradig stupide, trag was ein, wähl deine Position. Wird schon gut. Wir wissen, was wir tun. Und eigentlich widerspricht das meinem E-Commerce-Herz total. Hey, aber Zahlen lügen nicht. Und von daher, ja, man muss testen und wir werden es auch intensiv tun. Und zwar radikal. Also ich möchte gerne an einen Punkt kommen, wo wir wirklich alles testen. Von Positionierungen über verschiedene Texte, über Bildauswahl, über Functionalities. Da müssen wir hin. Wir sind da noch nicht, muss man auch fairerweise sagen, auch aus Kapazitätsgründen, aber ich möchte da hinkommen und da werden wir ziemlich sicher auch in den nächsten 12 Monaten schauen, dass wir unsere internen Ressourcen dahingehend erweitern, dass sich halt auch jemand explizit dafür hinsetzen kann. Der muss kein großer AB-Testing-Experience-Mensch sein, sondern ich brauche einfach die Kappa neben dem Alltagsgeschäft. Ja, dass ich einfach wirklich jemand habe, der sagt, geil, ich mache das, weil Tools hinstellen kann ich, kein Stress. Ideen kann ich auch bringen, auch kein Stress, aber wer setzt es mir denn um? Und wenn ich am Ende mich entscheiden muss zwischen krieg mal neue Produkte live oder test eine Funktion, werden halt die neuen Produkte immer die Prio genießen.
Vor allen Dingen, weil das halt dann wahrscheinlich von allen Leuten eher gepusht wird, ne? Aber ja. Was ist denn oder wie denkt ihr grundsätzlich so darüber nach, so datengetrieben Sachen herauszufinden? Weil ich glaube, das hattest du so in einem Nebensatz erwähnt, aber das ist ja schon auch irgendwie, okay, wir haben dann den Shop so umgebaut, um zu gucken, wo die größten Painpoints sind, wo die meisten Leute abgebrochen sind. Das ist jetzt kein kleiner Teil, der da irgendwie unter den Tisch gekehrt werden sollte, Oder unter den Teppich ist, glaube ich, ne?
Ja, aber guck mal, ich komme ja aus der Ecke. Also ich habe damit ja vor allem bei Factfinder super viel zu tun gehabt. Einfach Analyse und KPIs ist halt mein Ding. Ich kann mich da wirklich einbuddeln. Wenn ich die Möglichkeit hätte, schließ die Tür ab und gib mir 8 Stunden einfach nur hochgradig stupide irgendwie Data Analyst. Lieb ich. Von daher, ja, natürlich muss es dementsprechend sich einfach angeguckt werden. Und selbst wenn du damit anfängst, ich glaube, nach 2, 3 Jahren AB-Testing oder sowas bist du ja schon an ganz anderen Stellschrauben als am Anfang. Aktuell können wir ja eigentlich, egal wohin wir gucken, wir werden 500 Sachen finden, die wir optimieren können.
Ja.
Und das sollte natürlich datengetrieben sein. Das fängt bei mir einfach, fang mal wirklich mit den Basics an, guck dir Landingpages an. Warum performt eine besser als die andere? Also woran liegt das? Und wahrscheinlich ist der Grund dafür ein hochgradig stupider, und das ist nicht die Buttonfarbe am Ende des Tages erstmal, sondern es ist halt vielleicht, hey, diese Bilder haben wir vor 4 Jahren geshootet, das sind die neuen Bilder, die alten Bilder zeigen die Qualität des Produkts nicht, wird nicht gekauft. Also so, und da brauche ich jetzt auch gar nicht irgendwie einen riesen Test draus machen, sondern das werde ich sofort sehen, und dann muss natürlich eine Abfolge dafür sein, okay, was tun wir? Und häufig wird die Antwort für solche Sachen gar nicht eine E-Commerce-Antwort sein, im klassischen Sinne, ja, sondern es wird eher eine nachgelagerte Geschichte wie, wir shooten das Ding nochmal, wir schreiben Texte nochmal. Texte, super Beispiel, ja, Gott sei Dank sitzen wir da jetzt seit einer Weile einfach auch hart auf das Thema AI, aber du siehst genau den Cut, also du siehst genau, ab wann haben wir das professionalisiert und wann hat das vorher irgendwie wirklich ein Werkstudi geschrieben, ja, als es noch gar kein Team gab. Meine Chefin hat vor kurzem zu mir gesagt, hey, ich muss bald Badekappen kaufen, weil die ganzen alten Kollektionen irgendwo im Text haben, tauchen sie ab in. Ja, und, ja, okay, so viel kannst du in der Börse halt auch nicht tauchen, ne? Vor allem nicht hundertfach. Und das sind so die ganz einfachen Stellschrauben. Aber klar, wir wollen das dann auch an den Punkt bringen, wo wir mit Functionalities spielen, wo wir einfach auch sagen können, okay, gibt es irgendwie einen Grund, warum eine Farbe besser geht als die andere? Liegt das vielleicht wirklich an der Farbe oder liegt es daran, dass ich eine Farbe vielleicht auch mal anders beschreiben muss, obwohl es das gleiche Produkt ist? Ja? Ja. Ganz klar, wenn ich halt irgendwie, nehmen wir das Beispiel, eine Handtasche für eine Frau, jetzt habe ich so eine Abendtasche, eine Klatsch, mit der gehe ich raus. Ja? Jetzt habe ich die in Schwarz und in Rot. Ganz andere Zielgruppe. De facto ein ganz anderer Einsatzzweck. Mit der schwarzen machst du nichts falsch, bist irgendwie elegant, und das mit der roten fällst du auf. Vielleicht sollte ich die auch anders beschreiben. So, und, ja.
Wie schwer ist denn das vielleicht so ein bisschen auch, also ihr bedient ja so gesehen irgendwie ältere Zielgruppe und jüngere Zielgruppe zusammen. Wie schwierig ist das oder wie approachst du das Thema so ein bisschen, dass auch wenn ihr jetzt noch nicht irgendwie die Kappas habt, irgendwie alles zu testen und sowas, willst du ja trotzdem den Shop irgendwie dahingehend optimieren, dass er irgendwie sozusagen nur aus Elementen besteht oder dass die Elemente, die da sind, halt auch wirklich sozusagen Impact haben. Ich stelle mir das aber halt übertrieben schwer vor, weil eigentlich, wenn man sich so die normale D2C-Welt anguckt, keine Ahnung, guckt ihr jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ich schmeiß jetzt irgendwie einfach mal einen ESN in den Raum, wo jetzt irgendwie, weiß ich nicht, dann die Zielgruppe wahrscheinlich bis 45 oder sowas ist, wo du sagen kannst, okay, hey, ich spiele da halt auch irgendwie auch nur mit den Ideen, die ich habe, halt irgendwie immer eine Fokusgruppe. Jetzt ist es bei euch ja irgendwie zweischneidig, vor allem wenn ihr ja wahrscheinlich dann irgendwie, weiß nicht, über Ads oder sowas halt auch noch irgendwie sozusagen Kunden akquiriert. Wie bringst du das so ein bisschen so unter Dach und Fach? Sagst du dann eher so, nee, das lassen wir jetzt erstmal bei hinten angestellt, oder wie geht man da so rein? Mhm. Weil also das Thema, das ist mir jetzt eben nur so ein bisschen in den Kopf gekommen, weil du meinst, deine Chefin hat irgendwie gesagt, tauchen Sie ein, das ist halt irgendwie was, da kriegst du meine Mutter wahrscheinlich mit überzeugt, aber wenn ich das lesen würde, wäre das halt für mich eher so, ja, nee.
Lass mich in Ruhe.
Nicht abgeholt, weißt du, ich meine?
Ja, klar. Ich glaube, man muss es in unserem Fall auch ein bisschen drehen. Also ich versuche nicht im Alter zu denken, und ich versuche auch nicht an irgendwie klassisch eine Persona zu denken, sondern wir müssen mehr in den Einsatzzweck, also und die Emotion. Warum will ich dieses Produkt für was? Ja, ganz simples Beispiel, du wirst eher emotional eine Abendtasche kaufen, als zum Beispiel einen funktionalen Rucksack. So, und da ist auch die Altersgruppe gerade in unserer Produktentwicklungsroadmap auch eigentlich mehr oder weniger egal. Also wir haben ganz bewusst auch Taschen, so einen klassischen Shopper, total unaufgeregt, Alltagsbegleiter, spricht jede Zielgruppe an, das siehst du auch in Kundendaten. Wir haben dafür sogar ein Shooting von 3 Generationen gemacht. Ja, also wo du wirklich das junge Mädel hattest, ihre Mutter und die Großmutter, alle haben die Tasche, bei jedem sieht die gut aus. So. Warum? Weil das genau der Einsatzzweck ist. Das ist dein Tagesbegleiter, der ist groß, der ist unaufgeregt, du kriegst da alles unter, es ist geil funktional, du hast Innentaschen, guten Reißverschluss, bla bla bla. So, der Einsatzzweck war hier der Push. Und ich glaube, dahin müssen wir uns auch bewegen. Nimm dich selbst am Beispiel Börse. Du denkst jetzt nicht daran emotional, boah, hey, so eine neue Börse in einem geilen Braun, das wär's bei mir. Sondern du sagst dir, okay, wie viele Karten habe ich? Brauche ich Münzen? Will ich irgendwie noch ein Netzfach? Will ich Hochkant oder Querformat? Ja, so du denkst funktionaler. Und diese Functionality zeichnet uns ja auch aus. Wir sind ja kein Louis Vuitton. So, jede Tasche bei uns hat irgendwie durchdachte Systeme innen drin für einen Einsatzzweck. Und wenn du das pusht, glaube ich, wird die Alterszielgruppe unrelevanter. Den Rest müssen wir dann wahrscheinlich über Channels bespielen. Also wo spreche ich wen an? Ja, klar kann ich auf Instagram was anderes spielen, wie ich vielleicht, keine Ahnung, über Newsletter-Marketing mache oder über ein WhatsApp-Marketing. Aber ich versuche nicht in diesen Kategorien zu denken. Vielleicht ist das falsch, vielleicht ändere ich da meine Meinung. Aber zum heutigen Stand muss ich das globaler denken im Sinne Functionality, Einsatzzweck und Emotion.
Ich glaube wahrscheinlich, das ist dann wahrscheinlich eher so ein mittelfristiges Ding, wo solche Sachen dann wahrscheinlich eher reinkommen. Jetzt gerade habt ihr aus dem Produkt heraus wahrscheinlich so viele Punkte, die ihr angehen könnt, ne?
Klar, vor allem, du kommst automatisch in Situationen, wo du auch von extern ein bisschen in die Richtung gepusht wirst. Beispiel, wir haben eine Kollektion, die heißt Theo. Supergeiler Rucksack. Ja, also wirklich einer der bombastischsten Rucksäcke für mein Verständnis, den wir gemacht haben. Warum? Weil er so hochgradig funktional ist, dass du wirklich, du kriegst deinen Laptop rein. Er ist nicht groß, also optisch wirkt er nicht wie ein Kastenwagen. So, aber du kriegst deinen Laptop rein, du kannst Schuhe, ein Hemd dazu machen, hast trotzdem deine Alltagsgegenstände. So, du kannst damit einfach vom Gym auf die Arbeit dich kurz umziehen. Ja? So, das Ding hatten wir monatelang im Vertrieb, lief okay, war jetzt aber auch nicht der krasse Topseller. So, das Ding hat einen Red Dot Design Award gewonnen. An dem Tag, wo das passiert ist, Pressemitteilung ging raus, Icon ging auf den Shop, nonstop ausverkauft. Nonstop ausverkauft. Einfach durch den externen Faktor, aha, ein Red Dot Design Award. Der Rucksack ist der gleiche. So, aber er hat halt einen Fokus gekriegt.
Ja.
Ja? Und das sind natürlich so Themen, wo ich genau meine, eben, du hast automatisch nochmal externe Faktoren. Oder lass es irgendeine Trendfarbe sein. Lass irgendeinen Influencer, keine Ahnung, plötzlich sagen, also jeder kennt doch jetzt hier irgendwie diese Gucci-Umhängetaschen, die plötzlich bei all den
Talahons,
Tamam Habibi, die dann plötzlich irgendwie voll durch die Decke gegangen ist. Ich garantiere dir, bei Gucci stand keiner und hat gesagt, weißt du was? Die 16-Jährigen, die wollen wir jetzt damit catchen. Ja.
Die kommen ja auch alle aus Ankara, die Taschen.
Ja. Ja, ganz ehrlich, dann haben wir es geschafft. Ich wurde vor kurzem gefragt.
Ich glaube tatsächlich, dass es eher negativ ist, kurz nebenbei.
Ja, ja, das mag sein, pass auf. Ich will auch nicht, dass das, ich meine nicht die Zielgruppe, sondern was ich meine ist, ich wurde irgendwie vor kurzem gefragt, wann denkst du, seid ihr wirklich erfolgreich? Also wann ist dein Weg in Anführungszeichen vollbracht? Und ich habe dann immer so spaßhalber gesagt, an dem Tag, wo ich irgendwie nach Ägypten in Urlaub gehe und da Louis Prada Gucci Braun Büffel gefaked ist, dann habe ich es geschafft. Oder in Barcelona am Strand. Dann weiß ich, okay, geil, we reached the level. Ja. we will see. Aber das sind häufig einfach externe Faktoren. Und du musst einfach versuchen, in unserer Überzeugung, ein verdammt geiles Produkt zu machen und zu diesem Produkt zu stehen. Und vermittel das. Bring das rüber und dann wirst du damit auch Erfolg haben.
Aber ich glaube tatsächlich so ein bisschen off-topic, dass das sozusagen dieser Talahun-Trend mit diesen Gucci-Umhängetaschen tatsächlich richtig negative Auswirkungen für die hat. Weil erstens.
Glaube ich nicht.
Aber doch, ich glaube schon. Also ich glaube, also sozusagen, wie viele Leute. Also erstens, der Preispunkt ist halt so übertrieben hart hoch, dass sozusagen du eine ganze Gruppe eigentlich sozusagen gar nicht mehr ansprichst, weil man einfach sozusagen diese Verbindung, die man im Kopf hat mit diesem Produkt, glaube ich, einfach dafür sorgt, dass es einfach, also ich glaube,
dass er abfällt. Aber dann ja, nachdem Capital Bra die gepusht hat, die Gucci Cap auch alles einbrechen müssen, weil das ja...
Ich meine jetzt nicht einbrechen, aber ich sag mal, so eine Cap und eine Tasche aus Leder ist vielleicht nochmal ein anderes Produkt,
naja.
Aber ich... Nur ein bisschen Hoax an der Seite.
Wir werden sehen. Das ist, glaube ich, nochmal so ein Gesprächsthema. Talahons und ähnliches hier bei euch. Damit können wir ein anderes
Gespräch mal im Neumarkt vorbeigucken und dann.
Mit dem Neumarkt, das bauen wir ein paar.
Ich darf das sagen, ich bin Ausländer. Ja.
Irgendwas wollte ich gerade noch fragen, aber ich habe es jetzt vergessen, weil wir abgedriftet sind im Thema. Ja. Hast du sonst noch ein offenes Ding? Ansonsten, vielleicht fällt es mir nochmal ein, dann reichen wir es nach, aber ich würde sagen, das ist auch so ein sehr rundes Ding gewesen. Dann stellen wir zum Abschluss immer die zweite Frage, die wir im Podcast gerade stellen. Das war die Frage, was war der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast?
Ich finde, das ist eine verdammt schwierige Frage, weil Ratschläge immer auch zu einer gewissen Zeit in deinem Leben sinnvoll sind. Ja? Und ich hatte
schon mal ein sehr guter Take für den Anfang.
Ich hatte halt echt ein paar sehr gute Ratschläge in meinem Leben und deswegen fällt es mir schwer zu sagen, das war der beste, weil das immer so lebensphasenabhängig ist. Aktuellen Ratschlag, der mich sehr, sehr positiv beeinflusst hat, ist, alles hat seine Zeit. im Positiven wie im Negativen. Und wir haben vorhin darüber geredet, dass ich irgendwie das erste Lebensjahr von meinem Sohn verpasst habe. Auch das, weißt du, alles hat seine Zeit und sich dessen bewusst zu sein und nicht heute schon nur an morgen zu denken oder nur an gestern, so klassisch, das lebt ihr jetzt in dem Moment. Das ist in letzter Zeit ein guter Begleiter für mich. Ein anderer sehr guter Ratschlag, den ich von meinem Vater tatsächlich bekommen habe, und ich hoffe, ich darf das hier sagen, ich bin mir da noch nicht sicher, aber der hat bei mir so viel ausgelöst, so dumm er klingt. Es war zu Beginn meiner Factfinder-Consulting-Zeit und ich war dann halt hier diesen ganzen CEOs, was weiß ich was, ja. Und jeder kennt den Satz, ja, die kochen auch nur mit Wasser. Ist aber ausgelutscht. Und ich habe irgendwann meinem Vater gesagt, dass ich auch häufig aufgeregt bin und versuche mich da, ich möchte besser performen, ich möchte Aufregung rausbekommen. Und dann sitzt er da und sagt, Junge, die haben auch alle mal Dünnschiss gehabt. Und das hat mich, so dumm es klingt, das nimmt dir irgendwie den Mythos von vielen Menschen weg, weil stell dir einfach vor, wie ihr mit Norovirus auf dem Klo hockt. Okay, easy, komm, wir können reden, wir sind auch nur Menschen, ja? Fair enough. So. Und das hat mich da irgendwie auch zu der Zeit einfach sehr, sehr, sehr stark geprägt. Und last but not least, weil ich kann mir vorstellen, dass viele auch in der aktuellen Situation immer auch mal so ein Päckchen mit sich rumtragen, ja, und dass vielen vielleicht mal nicht so gut geht oder sie in irgendwie einer schwierigen Zeit sind. Und meine Großmutter hat mir immer gesagt, das fand ich total geil, das hat sie mir schon als Kind erzählt und das ist bei mir sehr stark hängen geblieben. Das Schicksal gibt uns immer nur so viel Gewicht, wie wir tragen können. Und wenn du das Gefühl hast, du kriegst das nicht irgendwie erledigt, das Schicksal weiß es besser, du wirst daran wachsen. Und das hat mich mein Leben lang begleitet und ich glaube, das ist ein verdammt guter Ratschlag, weil jeder von uns kommt in die Situation raus, also lass uns mal rausgehen aus dieser LinkedIn-Bubble, wir sind alle, boah, wir werden alle Milliardäre und Rockstars, so, ja, fair enough, aber wir gehen alle durch Scheiße, wir gehen alle durch ein Tal der Tränen, ob privat, ob auch mal beruflich oder sowas, so, und da musst du durch, das nimmt dir keiner weg, und dir selbst auch mal zu sagen, ich kann das schaffen, weil it's not too much, es fühlt sich vielleicht mal kurz so an, aber ich werde daraus gestärkt hervorgehen. Wenn man das als Mantra in seinem Kopf verinnerlicht, wächst man. Und mich hat das mein Leben lang begleitet und das würde ich auch jedem mitgeben. Finde ich einen guten Ratschlag.
Der ist strong.
Geil. Also will ich auch gar nichts mehr hinzufügen. Alle drei Dinger kann man noch.
Grüße gehen raus an die Oma.
Stark gemacht von der Oma. Ja, nee. Also ich würde sagen, das war eine gute Stunde, ein bisschen mehr als eine Stunde vollgepackt mit vielen Sachen. Man muss, vielen, vielen Dank sich bei dir bedanken. Das ist nicht selbstverständlich, dass du dir die Zeit nimmst, hier anreist, so offen darüber sprichst. Man muss auch ganz ehrlich am Ende auch einfach sagen, Arthur ist der erste Gast, der kein Briefing vorab sehen wollte. das muss man hier einfach mal platzieren, wie frei dieses Gespräch ist und wie tief der Mann dann auch einfach irgendwie in der Materie drin ist. Keine einzige Frage hast du vorher gesehen wollen, noch sonst irgendwas. Also ich finde es sehr beeindruckend, wie tief du auch einfach dieses Thema, klar, du warst vorher irgendwie auf der Dienstleisterseite, aber wie tief du dieses Thema Braunbüffel irgendwie innerhalb dieses einen Jahres dann irgendwie nochmal kennengelernt hast, das finde ich wirklich sehr beeindruckend. Ich glaube, da wird sich deine Chefin in der Geschäftsetage wahrscheinlich sehr, sehr freuen, dass sie dich hat. Freue mich auf jeden Fall auch an der Stelle an Johannes, dass er hier ein nettes Intro gemacht hat, dass das so schnell geklappt hat. Wir freuen uns auf jeden Fall, den Weg zu begleiten. Ich bin mir ziemlich sicher, du saßt nicht das letzte Mal hier. Ich glaube, wenn man sich anguckt, was du in 12 Monaten da bewegt hast, dann gucken wir mal an, was vielleicht in 24 war. Sprechen über die Internationalisierung, wie das vielleicht funktioniert hat. An der Stelle möchte ich mich bedanken. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wir gehen jetzt schön Gulasch essen.
Geil.
Und wir sehen uns spätestens zu Team Expo. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Vielen Dank für die Einladung.
Ich habe mich sehr gefreut. Ciao, ciao.
Ciao, macht's gut.
Ciao.